Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Heute beobachten wir Vögel. Mit denen beschäftigt sich unser Gast nämlich ganz besonders intensiv. Und unser Gast, das ist die Biologin Katrin Böning-Gäse, Professorin an der Universität in Frankfurt am Main und Direktorin des Senckenberg Biodiversität- und Klimaforschungszentrums. Schönen guten Tag, Frau Böning-Gäse. Ich freue mich, dass Sie aus Frankfurt uns zugeschaltet sind.
Ja, guten Tag von meiner Seite aus.
Frau Böning-Gäse, einem Vogel sind Sie am Anfang Ihres Wissenschaftlerinnenlebens ganz besonders nahe gekommen, wirklich im wortwörtlichen Sinne, nämlich dem Weißstorch. Dem sind Sie ja quasi bis ins Nest nachgezogen. Ist der denn gar nicht scheu?
Doch, Weißstörche sind schon scheu, aber der Vorteil ist, das sind einfach sehr große Vögel. Und wenn man verstehen möchte, wie so eine Brutsaison von so einem Vogel aussieht, dann ist der Weißstorch eine sehr gut geeignete Art. Weil den kann man praktisch morgens beim Aufstehen sozusagen am Horst beobachten, wie er dann in die Wiese fliegt, wie er nach Nahrung sucht, nach Mäusen und nach Regenwürmern und dann eben nach 2 Stunden oder so wieder zurück zum Nest kehrt und dann eben seine Jungen füttert und das dann eben den ganzen Tag von morgens um 4 bis nachts um 10. Das waren sehr, sehr lange Tage. Das war in meiner Diplomarbeit. Ja, das bedeutete sehr frühes Aufstehen und sehr späten Weg zurück ins Bett.
Was wollten Sie erforschen?
Wir wollten verstehen, welchen Einfluss der Lebensraum auf den Bruterfolg von Störchen hat, wie viele Wiesen im Umland der Störche zu finden sind. Und deswegen war es wichtig, herauszufinden, wohin die Störche zur Nahrungssuche fliegen, wo das genau liegt und wie weit die Flugstrecke ist. Und später haben wir dann kartiert, wie viele Wiesen das in welchem Umkreis vom Horst gibt und dann festgestellt, dass die Störche, die viele Wiesen nah im Umkreis hatten, eben viel weniger Flugstrecke zurücklegen mussten, während die Störche, die Wiesen nur in großer Entfernung hatten, die hatten ganz gut was zu fliegen, bis die sozusagen die Bäuche der Jungstörche satt hatten.
Also den ganzen Lebensraum erforscht, nicht nur ins Nest geguckt. Seitdem hat Katrin Böning-Gäse viele Vögel beobachtet und auch eigentlich nicht nur Vögel und ist dabei leider auf dramatische Erkenntnisse gestoßen. Frau Böning-Gäse, wenn man jetzt eben genau zugehört hat, dann hat man gemerkt, das ist für Sie nicht nur ein Beruf, sondern das geht schon ein bisschen in Leidenschaft über, oder? Sind Sie immer auf Beobachtungsposten, egal ob beruflich oder privat?
Das kann man als Ornithologin gar nicht so richtig trennen. Also da ist eigentlich jeder Spaziergang und jeder Urlaub auch gleichzeitig berufliche Arbeit. Und das, was man dann in der beruflichen Arbeit lernt, nimmt man wieder mit raus ins Freiland und das schärft dann wieder die Beobachtung. Also wenn eine Berufsgruppe zwischen Beruf und Freizeit nicht unterscheiden kann, dann sind es die Ornithologinnen. Ich habe das Glück, dass sich mein Mann auch für Vögel interessiert und wir da beide gemeinsam mit Begeisterung unterwegs sind. Zugegebenermaßen war das für unsere Kinder, als die klein waren, nicht so einfach, wenn dann die Eltern eine Viertelstunde lang sich darüber unterhalten haben, welche Art es jetzt genau ist und welches Kennzeichen. Die standen daneben und haben endlos gewartet, bis ihre Eltern wieder Aufmerksamkeit für sie haben.
Wo laufen Sie denn? Wo sind Ihre täglichen Exkursionen?
Nun, wie wir alle jetzt in den Corona-Lockdowns, habe ich auch das nahe Umfeld immer wieder neu entdeckt. Spaziergang an der Nidda oder am Main entlang oder dann natürlich die Ausflüge hier in Hessen, in den Odenwald oder in den Taunus oder dann ein bisschen weiter in die Pfalz. Aber auch bei jedem Urlaub, sei es jetzt Südfrankreich oder Italien, ist eben das Fernglas immer mit dabei.
Wenn Sie jetzt so heute oder gestern an der Nidda gelaufen sind, was für Vögel sehen Sie da momentan?
Das ist spannend, weil schon die allerersten Zugvögel wieder zurückkommen. Also wir haben jetzt den ersten roten Milan gesehen. Das ist eine ganz besonders schöne Art. Roter Vogel, Greifvogel mit so einem gegabelten Schwanz, einem unglaublich eleganten Flugverhalten, der dann eben so über die Wiesen segelt und gleitet. Auch eine ganz besonders wichtige Art. Die Art, von der haben wir 60% des Weltbestands in Deutschland. Und das bedeutet, dass wir für diese Art ganz besonders große Verantwortung haben. Wenn wir hier in Deutschland einen guten Job machen und die Art schützen, dann ist die ganze Art auf der Erde schon ein ganzes Stück besser geschützt.
Die haben Sie jetzt also schon gesehen, die sind zum Teil schon wieder zurück. Haben Sie gesagt, welche Vögel sehen Sie sonst im Sommer? Ich habe gelesen, auch den Eisvogel können Sie beobachten an der Nidda.
Ja, an der Nidda gibt es erfreulicherweise auch Eisvögel, sogar Gebirgsstelzen, Arten, die eigentlich sonst eher an kalten Bächen in etwas abgelegeneren Gebieten liegen. Also es ist durchaus so, dass viele Arten, wenn sie vom Menschen jetzt nicht aktiv gejagt werden, sich langsam Schritt für Schritt an den Menschen gewöhnen und sozusagen immer urbaner werden. Und erstaunlicherweise scheinen Gebirgsstelze und Eisvogel da auch dazu zu gehören.
Was verraten uns denn die Vögel über, ja, über ihren Lebensraum? Also jenseits mal dessen, ob sie jetzt die Wiese zum Fressen der Weißstorch nah bei hat oder nicht. Was erfahren wir über den Lebensraum?
Was auffallend ist, dass es auch da an der Nidda, wo eben auch intensiv Landwirtschaft betrieben wird, dass es von Jahr zu Jahr weniger Feldlerchen gibt, die man da sieht. Und in der Zwischenzeit gibt es auch immer weniger Schwalben, also Mehlschwalben, Rauchschwalben nehmen ab. Also diese negativen Auswirkungen der intensiven und fast industriellen Landwirtschaft, die merkt man, wenn man eben regelmäßig draußen ist, auch im Alltag.
Sie haben eben schon gesagt, also gerade bei dem Rotmilan haben Sie es gesagt, also dass wir in Deutschland eine große Verantwortung haben, weil die Bestände in anderen Gegenden der Welt dramatisch abnehmen und wir ihn hier dann schützen müssen. Das heißt, diese Lebensräume hängen einfach weltweit miteinander zusammen und das ist gerade bei Vögeln besonders intensiv zu beobachten.
Bei den Vögeln haben wir wirklich die Besonderheit, dass wir ganz viele Arten haben, die lange Strecken ziehen. Also entweder in den Mittelmeerraum und da gehören die Rotmilane dazu. Deswegen sind die jetzt auch schon wieder da. Die haben gar keinen so einen langen Rückweg nach Deutschland. Mhm. Und andere Arten, wie der Weißstorch zumindest früher, die sind dann auch nach Afrika gezogen, also den ganzen Weg über das Mittelmeer. Und wenn man sich vorstellt, was das für riesige Zugstrecken sind, da gibt es eben an allen Ecken und Enden wirklich Gefahren, die da lauern, also Hochspannungsleitungen, Müllkippen oder vergiftete Köder oder dann eben der weite Flug übers Mittelmeer, der eben auch eine Herausforderung darstellt. Und dann werden manche Arten, das sind dann aber auch eher kleine Singvögel, dann in manchen nordafrikanischen Ländern auch aktiv gejagt mit Stellnetzen. Da kommen die Vögel gerade mal so übers Mittelmeer und landen dann in irgendeinem Netz und dann werden sie hinterher gegessen. Und damit sind Langstreckenzieher, die diese langen Zugstrecken hinter sich haben, durchaus eine Gruppe, die ganz besonders bedroht sind. Und die gehen auch schon seit Jahrzehnten zurück. Also es sind die Langstreckenzieher, die gefährdet sind. Und bei uns in Deutschland und auch in Mitteleuropa sind es die Vögel der Agrarlandschaften, also der Wiesen, der Weiden und der Äcker, die ganz stark zurückgehen.
Auf das Thema, also gerade Agrarlandvögel, wollte ich auch noch mal ganz besonders kommen, weil es da eben ja auch viel abzulesen gibt und viel zu verändern gilt. Wenn Sie das so sagen, also dass man gerade an Vögeln eben so Biotope oder Lebensräume weltweit ja miteinander dann auch vielleicht in Beziehung setzen kann. Ist das auch so ein Grund für Ihre Leidenschaft für die Vogelkunde?
Wenn man sich überlegt, was die Menschen an den Vögeln begeistert, ist es sicher dieses Flugvermögen. Also wenn man da steht und sieht, wie die Vögel so unglaublich leicht durch die Luft gleiten und zum Teil in riesigen Geschwindigkeiten, wie dann die Mauersegler, die dann ein bisschen später im Jahr, im Mai dann erst zurückkommen, oder wenn die sich in so einer Thermikwolke nach oben schrauben, ohne irgendeine Flügelbewegung. Also da bin ich nicht die Einzige, die da einfach begeistert ist und für die das dann wirklich eine Leidenschaft ist. Es ist nicht umsonst so, dass die Vögel auch die am besten untersuchte Organismengruppe weltweit ist. Da gibt es ganz viele Hobby-Ornithologinnen, die dann auch die Vögel kartieren und die dann großen Teil ihrer Freizeit damit verbringen, die Vögel näher zu untersuchen.
Das weiß ich unter anderem auch aus unserer Hörerschaft, weil wir immer wieder im Mai eine Sendung zur Vogelbeobachtung machen. Und da ist unwahrscheinlich, wie viele Hobby-Ornithologen doch auch in unserem Sendebereich leben. Katrin Böning-Gese, Spezialistin für Biodiversität hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist eine von 100% Frauen. Heute am Internationalen Frauentag gibt es bei uns nämlich nur weibliche Stimmen. Frau Böning-Gese, Sie hatten ja mal die Gelegenheit, diverse Biotope an einem Ort zu erforschen oder haben es auch immer noch, nämlich am Kilimandscharo in Tansania. Erläutern Sie das mal. Was erforschen Sie da?
Der Kilimandscharo ist ein ganz besonderer Ort auf der Erde. Das ist der größte freistehende Berg, den es auf der Erde gibt. Und von seinen Füßen bis zu seinem Gipfel ist es so, als ob man in Afrika sozusagen von den Tropen bis eben auf die Bergspitzen oder auf der Erde von den Tropen bis ans Nordkap reisen würde. Wir haben unten die Savannen, ganz trocken und harsch. Und dann so an der unteren Hälfte eben Bergregenwälder und auch eine intensive landwirtschaftliche Nutzung mit sogenannten Chaga Home Gardens. Das sind Agroforstflächen, wo eben die lokale Chaga-Bevölkerung sehr intensiv, aber auch nachhaltig Landwirtschaft betreibt. Und dann haben wir, wenn wir weiter nach oben gehen, beginnt dann der Nationalpark, ebenfalls mit fantastischen Wäldern bis hoch zu Erika-Wäldern und dann dieser Heidevegetation, bis es dann noch karger wird und oben dann nur noch der Gletscher ist. Es ist also so, dass wir da an einem Berg durchaus mit Mühe, wenn man den besteigt, aber dann doch relativ einfach verschiedenste Lebensräume auf der Erde untersuchen kann.
So heißt ja auch das Forschungsprojekt, unter anderem von der Deutschen Forschungsgesellschaft gefördert ist, The Role of Nature for Human Well-Being. Das heißt, Sie können dort auch Erkenntnisse sammeln, die auf andere Orte anzuwenden sind.
Das zweite Besondere am Kilimandscharo ist nicht nur, dass es dort diese fantastische Vielfalt der Lebensräume gibt, sondern dass es auch ganz verschiedene menschliche Gruppen gibt, die eben auf die Natur angewiesen sind und die Natur nutzen. Wir haben da unten in den Savannen zum Beispiel die Maasai, die mit ihren Rinderherden dort unterwegs sind, oder dann, wie ich das schon gesagt habe, bei den Chaga Home Gardens sind es die Chaga, die da Landwirtschaft betreiben. Aber wir haben eben auch internationale Touristen, die da zu Tausenden kommen und diesen Berg erleben wollen. Wir haben Nationalparksmanagement. Das Ganze ist ein wichtiges Wassereinzugsgebiet. Da wird auch zumindest in bestimmten Regionen auch Holz geerntet. Also braucht man ein Waldmanagement. Da trifft sich eben auch auf der menschlichen Seite ein ganz diverses Spektrum an Menschen, sodass wir diese Verflechtungen zwischen der Natur und den Menschen besonders gut untersuchen können, um dann letztlich auch eine Grundlage dafür zu schaffen, dass es zu einem nachhaltigen Miteinander zwischen Natur und Menschen kommen kann.
Wenn man sich mit Ihren Forschungen oder mit Ihrer Wissenschaft so ein bisschen da einliest und guckt, was Sie so machen, dann stößt man immer wieder auf das Wort Makroökologie. Das, was Sie uns jetzt gerade erläutert haben anhand von Kilimandscharo, hat das was mit Makroökologie zu tun? Was ist das?
Makroökologie ist, wenn man versucht, die großen Muster über die Erde zu verstehen. Also zum Beispiel, wo sind die Hotspots der Artenvielfalt auf der Erde oder welche Faktoren Niederschlag oder Temperatur beeinflusst Ökosysteme. Und normalerweise arbeiten wir da mit Karten, die praktisch die ganze Erde oder einen ganzen Kontinent wie Afrika abbilden. Aber das Besondere am Kilimandscharo ist, dass wir sozusagen Afrika in der Flasche haben. Und wenn wir uns von unten nach oben bewegen, auch diese ganzen unterschiedlichen Lebensräume abdecken. Das heißt, es ist Makroökologie, aber greifbarer und bearbeitbarer, als wenn wir jetzt wirklich sozusagen vom Kongo bis zum Nordkap reisen müssten.
Ihr Feld ist die Makroökologie, eben das Gucken über den ganzen Erdball.
Richtig, genau. Also das ist eine Disziplin, die so etwa 1990 entstanden ist, wo es eben darum ging, die ganz großen Muster auf der Erde zu verstehen. An dem Punkt fing man dann auch an, einmal die Daten zu haben, also sukzessive zum Beispiel die Verbreitungskarten von allen 10.000 Vogelarten auf der Erde, die Daten über Niederschlag und Temperatur und die Computerrechenleistungen, mit denen man das dann in Beziehung setzen kann. Also das ist im Prinzip sowas wie die Globalisierung der Forschung, wo ich von einer Untersuchung auf einer Fläche, wie man das über Jahrzehnte gemacht hat, hin zu einer Erforschung der ganzen Erde kommt.
Jetzt haben zum Beispiel Ihre WissenschaftlerInnen, also in Ihrer Institution, also dem Senckenberg-Forschungszentrum, haben herausgefunden, dass die Artenvielfalt in Europa gar nicht abgenommen hat. Wenn man jetzt auf der anderen Seite weiß, also Klimawandel, Artensterben, das sind Stichworte, mit denen wir uns ja jetzt die ganze Zeit schon befassen. Wie passt das zusammen? Also die Forschungsergebnisse Artenvielfalt hätte nicht abgenommen.
Das kommt eben genau darauf an, wie man sich das anschaut. Biodiversitätsforschung ist ein ganz komplexes Gebiet und wenn man rein Artenreichtum als Indikator nimmt, dann sehen wir tatsächlich zum Teil keine großen Veränderungen. Aber man muss dann eben im Detail hingucken und schauen, welche Artengruppen abgenommen haben. Das wären jetzt bei uns zum Beispiel die Arten der Agrarlandschaft und welche Arten zugenommen haben. Und da erleben wir eben auch schon ein Signal des Klimawandels, dass wir immer mehr südliche Arten haben, die bei uns einwandern. Und je nachdem, ob ich jetzt Artenvielfalt sozusagen auf einer Wiese an der Nidda untersuche oder in Hessen oder in Deutschland oder in Europa, sehe ich zum Teil ganz unterschiedliche Muster. Und wenn ich zum Teil auf einem großen Maßstab gucke, dann gleichen sich manche Abnahmen von Arten durch Einwanderungen von anderen Arten aus.
Ah ja, aber wir können jetzt aber nicht sagen, dann ist es doch alles gar nicht so schlimm. Also dann verändert sich die Artenzusammensetzung. Eben die südlichen, haben Sie ja eben gerade gesagt, ersetzen vielleicht unsere Vögel der Agrarlandschaft. Aber dafür nimmt die Artenvielfalt in den Städten zu. Das kann man so nicht sagen.
Nein, weil insgesamt vor allen Dingen auf den kleinen Flächen, die relevant sind, zum Beispiel die schon genannte Wiese an der Nidda. Auf dieser Ebene nimmt die Artenvielfalt in fast allen Lebensräumen und ganz besonders in der Agrarlandschaft ab. Da hat eben die Zahl der Vögel in den letzten 30 Jahren um 30% Pi mal Daumen abgenommen, jedes Jahrzehnt um weitere 10%. Und manche Arten wie das Rebhuhn haben um 91% abgenommen oder der Kiebitz um 93%. Und ähnliche Ergebnisse hat man jetzt, schaue ich mal über den Tellerrand der Vögel hinaus, eben auch bei den Insekten gesehen. Da hat in einem Zeitraum von 27 Jahren die Biomasse, also an Fluginsekten, also das, was sozusagen in der Luft unterwegs ist, in dem Zeitraum von 27 Jahren um 75% abgenommen. Und das sind wirklich dramatische Rückgänge, die durch sozusagen noch ein paar neue Arten in den Städten überhaupt nicht ausgeglichen werden.
Okay, und da erreicht man dann auch irgendwie so ein, man spricht ja in der Wissenschaft auch von Kipppunkten, wo es dann nicht mehr revidierbar ist. Sehen Sie sowas in diesen Ergebnissen?
Das ist ein ganz schön kompliziertes Thema, weil Kipppunkte scheinen wohl in der Natur weniger stark eine Rolle zu spielen als zum Beispiel in der Klimaforschung. Was wir eher beobachten, ist so eine ganz kontinuierliche Degradierung. Es wird immer schleichend schlechter und schlechter. Und natürlich ist dann irgendwann mal ein Punkt erreicht, wo dann überhaupt keine Artenvielfalt da ist. Da sind wir schon auch noch ein Stück davon entfernt. Aber es ist nicht so, Kipppunkt signalisiert ja auch ein bisschen, wir können eine Zeit lang wirtschaften und es bleibt noch alles gut und dann kippt es mal. Bei der Artenvielfalt scheint es so zu sein, dass das ein kontinuierlicher, schleichender Prozess ist und dass es immer schlechter, 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 schlechter wird. Und dass wir im Prinzip überhaupt keinen sicheren Rahmen haben, in dem wir keine Veränderungen auslösen als Menschen.
Und irgendwann merken wir dann, dass wir keine Äpfel mehr bekommen, weil die Apfelbäume nicht mehr bestäubt werden können von Insekten, weil wir keine Insekten mehr haben.
Genau, und es gibt also auch zumindest zum Teil Kompensation durch Handbestäubung. Mit einem riesen Aufwand kann man sich ja vorstellen, wenn man so einen blühenden Apfelbaum per Hand bestäuben möchte. Also da gibt es immerhin eine ganze Reihe von Sorten, die in der Zwischenzeit per Hand bestäubt werden müssen.
Ja, fürchterliche Vorstellung, ehrlich gesagt. Unser Gast, Katrin Böning-Gäse, eine sehr erfolgreiche Wissenschaftlerin, Professorin, Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums, war auch Vizepräsidentin der Leibniz-Gemeinschaft. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet, zum Beispiel 2021, also gerade vergangenes Jahr, mit dem Preis der Bundesstiftung Umwelt, überreicht vom Bundespräsidenten. Frau Böning-Gäse, wenn man Ihre Karriere so von jetzt aus betrachtet, dann wirkt das so leicht. Heute ist der Internationale Frauentag. Ihr Weg als Frau in der Wissenschaft, war der denn immer so einfach, wie er sich jetzt liest?
Oh nee, das gab da ganz schöne, sagen wir mal, Engpässe. Also der Weg als Wissenschaftlerin ist für niemanden einfach, weder für Frauen noch für Männer. Aber wenn man dann eben auch noch im Zweifelsfall keine festen Stellen hat, wie eigentlich alle jungen Wissenschaftlerinnen und dann auch noch zwei Kinder hat, dann ist das dann schon ein bisschen kompliziert. Also ich habe immer eine tolle Förderung gekriegt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, aber das waren halt über fast ein Jahrzehnt nur Stipendien. Das ging dann immer so 2 Jahre und dann nochmal eine Verlängerung. um ein Jahr und dann der nächste Antrag, wieder 2 Jahre, dann wieder Verlängerung um ein Jahr, bis ich dann eben schließlich schon eher Anfang 30, Mitte 30 die erste feste Stelle hatte. Und da konnte ich noch von Glück sagen. Viele von meinen Kolleginnen bekommen dann zum Teil erst Anfang 40 eine Dauerstelle. Und dann halt mit Umzügen. Und es gibt so wenig Stellen in meinem Bereich, sodass dann eben zum Teil ich in Mainz schon auf einer Professur saß und mein Mann noch in Aachen. Und zuerst waren die Kinder bei ihm und dann waren die Kinder bei mir. Also da muss man einige Kompromisse eingehen und braucht dann eben auch einiges Selbstvertrauen und Mut zum Chaos, um diese Zeit zu durchstehen.
Wenn Sie das jetzt so betrachten, also Sie haben jetzt auch gerade gesagt, dass Sie es noch relativ gut hatten, weil Sie die Stipendien halt auch immer bekommen haben. Andere hangeln sich von Lehrauftrag zu Lehrauftrag. Wie beobachten Sie das über die Zeit jetzt und gerade für junge Wissenschaftlerinnen? Was hat sich da verändert?
Ich denke, dass insgesamt die Situation besser geworden ist. Wenn ich zurückschaue, sind die Anforderungen gestiegen, was jetzt heute von einer jungen Professorin erwartet wird, um eben berufen zu werden, ist heute vielleicht mehr, als es bei mir damals war. Aber dafür waren damals die Fördermöglichkeiten schon überschaubar. Also zum Beispiel gab es, ich hatte dann ein Stipendium und ein Kind, keine Möglichkeit, dann eine Verlängerung zu bekommen, sondern ich habe halt 2 Jahre mein Stipendium gekriegt, keine Mutterschaftsurlaub, keine Elternzeit. Und nach 2 Jahren war das Geld eben ausgelaufen und dann wurde geschaut, was habe ich in der Zeit geleistet und da wurde überhaupt nicht drauf geguckt, ob man ein Kind hatte oder nicht. Und das hat sich schon geändert. Also in der Zwischenzeit saß ich dann auch auf der Begutachtungsseite bei der DFG und da war das Thema Förderung von Frauen mit Kindern, das war wirklich ein Thema, das man sehr ernst genommen hat.
Wenn ich mal bei Ihnen ganz zurückgucke, Sie sind 1964 geboren auf der Schwäbischen Alb, war es in Ihrem Elternhaus schon klar, dass Mädchen die gleichen Chancen haben wie Jungs?
Meine Eltern, vor allen Dingen mein Vater, hat uns beide, ich habe eine Schwester, durchaus ermutigt, über die Grenzen rauszugehen. Der hatte aber eher so Sport und Wandern im Hinterkopf. Also so das akademische Leben war nichts, was mir sozusagen in die Wiege gelegt wurde. Und das war dann schon ein Schritt von meinen Eltern, womit sie sich zuerst nicht ganz anfreunden konnten, dass ich nach Tübingen zum Studieren gehe und dann eben so ganz auf eine akademische Laufbahn einschwenke. Aber ich glaube, mit dieser Ermunterung, die ich da bekommen habe, das war dann schon ein Rüstzeug, um sich dann auch im akademischen Leben durchzusetzen, auch wenn das von meinen Eltern also eine sehr fremde Welt blieb.
Frauen in den sogenannten oder Mädchen in den sogenannten MINT-Fächern, waren Sie damals ein bisschen so eine Exotin, also in dem Bereich, ich gehe in die Naturwissenschaften, ich will da wissenschaftlich arbeiten in Ihrem Umfeld?
Die Biologie war schon immer so ein bisschen ein Fach, das unter den MINT-Fächern am wenigsten, sagen wir mal, mathematisch und ingenieurmäßig war. Das war so, wurde ein bisschen als weiche Naturwissenschaft wahrgenommen. Also auch schon im Studium glaube ich, dass der Frauenanteil sehr hoch war. Und in der Zwischenzeit liegt er eher bei 60, wenn nicht sogar 70%. Und auch bei den Abschlüssen, selbst bei den Promotionen, also bei den Doktorarbeiten, haben wir in der Zwischenzeit 50% bis zu 60% Frauenrate. Also ich glaube, da gibt's, ist in den anderen Fächern, vor allen Dingen in den Ingenieurwissenschaften, ist man als Frau sehr viel einsamer.
Also an der Basis vielleicht noch nicht einsam, aber oben dann einsam. Wie sieht das bei Ihnen in der Biologie aus? Also wenn es dann eben um Professorinnen geht oder um Direktorinnen in den Instituten und so weiter, wenn Sie sich da umgucken?
Das sieht in der Tat überhaupt nicht gut aus. Also auf der Ebene der Professuren ist der Frauenanteil vor allen Dingen bei den höheren Professuren, C4, W3 Professuren, gerade mal so zwischen 10% und 20%. Also da ist noch ganz gewaltig Luft nach oben. Das dünnt sich dann vor allen Dingen nach der Doktorarbeit ganz dramatisch aus.
Katrin Böning-Gese hat uns viel erzählt über die Ergebnisse ihrer Forschung. Und ich wiederhole noch mal eine Zahl, die mir schrecklicherweise im Kopf geblieben ist. 30-prozentiger Rückgang der Agrarlandvögel. Frau Böning-Gese, das ist ja wirklich dramatisch. Das ist auch frustrierend, was Sie da herausfinden, jetzt vor allem über die lange Zeit betrachtet. Was machen solche Ergebnisse mit Ihnen?
Die Beobachtung, dass die Vögel der Agrarlandschaft zurückgehen, das habe ich im Prinzip schon in meiner Doktorarbeit, wo ich über Bestandsentwicklungen von Vögeln in Nordamerika und Europa gearbeitet habe, festgestellt. Und eben jetzt 30 Jahre später einen Rückgang von 30%. Und viele von meinen Kolleginnen haben jahrzehntelang versucht, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Und man hatte irgendwie das Gefühl, man kämpft da gegen Windmühlen und bekommt kein Gehör. Das Positive an der derzeitigen Debatte finde ich, dass es jetzt angekommen ist und dass in der Zwischenzeit klar ist, dass dieser Rückgang dramatisch ist, dass der wirklich Folgen für uns Menschen hat und dass wir was dagegen tun müssen. Und der Punkt ist sehr viel besser als die ganze Situation die letzten 30 Jahre.
Wir haben aber jetzt auch schon seit, ich weiß gar nicht, wie viele Jahrzehnten reden wir schon darüber, dass die industrielle Landwirtschaft eben zu genau solchen Ergebnissen führt. Aber es gibt sie nach wie vor. Sehen Sie tatsächlich eine Agrarwende oder sehen Sie, dass die Agrarwende auf der Tagesordnung ist? Haben Sie da Hoffnung?
Ich sehe da große Veränderungen. Ich war ja Sprecherin, eine der Sprecherinnen einer Arbeitsgruppe der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, wo wir festgehalten haben, erstens, dass der Rückgang dramatisch ist und Folgen für uns Menschen hat, aber dass es auch ganz viele Ansatzpunkte gibt, um das zu verbessern. Und vor allen Dingen, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, also dass das jeden von uns angeht. Und dieses Papier war Grundlage für eine Arbeit der Zukunftskommission Landwirtschaft, eingesetzt von der Frau Merkel, wo extra ganz unterschiedliche Verbände, der Deutsche Bauernverband und die deutschen Naturschutzverbände, zusammengebracht wurden. Und die haben es tatsächlich geschafft, einen Kompromiss zu erarbeiten, ein gemeinsames Zukunftsbild für die Landwirtschaft in Deutschland zu entwerfen und eine Liste von Maßnahmen aufzustellen, was getan werden muss. Zum Beispiel die Großmassentierhaltung in Deutschland zu reduzieren. Und das ist wirklich eine, ich würde jetzt mal sagen, Revolution.
Dass die gemeinsam fordern.
Genau,
ne?
Dass die gemeinsam fordern. Und vorher hatte man Jahrzehnte einen festgefressenen Konflikt zwischen dem Deutschen Bauernverband auf der einen Seite und den Naturschutzverbänden auf der anderen Seite. Die sprechen jetzt mit einer Stimme. Der Deutsche Bauernverband sagt, wir brauchen eine sozial-ökologische Revolution. Hier muss sich alles ändern. Und das Schwierige ist jetzt natürlich der Weg und der wird Härten haben, aber man ist sich einig über das Ziel und dass dieser Weg begangen werden muss. Das gibt mir unglaublich viel Hoffnung, dass sich wirklich was bewegt. Und das Schöne ist, wenn wir die Landwirtschaft anders machen, dann werden sich diese ganzen Bestände wieder erholen und dann könnten wir diese 30% Rückgang bei den Agrarvögeln auch wieder nach oben schrauben.
Ich bin sehr erfreut darüber, wie ja geradezu euphorisch man Sie hier jetzt hört. Ihr Blick ist jetzt nicht der aus dem Elfenbeinturm, sondern tatsächlich, Sie sind auch involviert in diesen Diskussionsprozess?
Ich glaube, alle Seiten müssen sich da bewegen. Und auch ich selber musste mich da bewegen. Ich dachte vorher schon auch, dass die Lösung in einer reinen Biolandwirtschaft liegt und habe jetzt gelernt in dieser ganzen Arbeit, dass das alleine nicht ausreicht. Also das Ziel, 30% der Fläche in Deutschland als Biolandwirtschaft zu machen, das ist ein tolles Ziel. Ich denke, das kann auch erreicht werden, aber 100% ist weder sinnvoll noch machbar. Und deswegen ist es auch sinnvoll, die ganz konventionelle Landwirtschaft ökologischer aufzustellen. Und das ist auch schon ein Weg in die richtige Richtung. Und dann ist natürlich an dem Punkt auch jetzt wirklich die Politik gefordert. Und jetzt ist es so, dass das Landwirtschaftsministerium und das Umweltministerium beide bei derselben grünen Partei liegen. Das heißt, da ist auch auf der politischen Seite jetzt sehr viel mehr Potenzial für positive Veränderungen, als wir das vorher hatten.
Ich habe das Stichwort gemeinwohlorientierte Agrarförderung bei Ihnen gelesen. Was ist damit gemeint?
Das Gruselige an dem ganzen System ist ja, dass wir in so eine Sackgasse in der Landwirtschaft reingelaufen sind, obwohl es immense Subventionen gibt. Und bisher werden die im Wesentlichen so ausgeschüttet, dass das nach der Fläche Land geht, die ein landwirtschaftlicher Betrieb hat. Und große Betriebe kriegen dann halt viele und kleine wenig. Und damit hat man bis jetzt einfach wenig Positives erreicht. Es gibt ja auch ein immenses Höfesterben. Was wir bräuchten, ist eine Lenkung dieser Ausschüttung hin Richtung Gemeinwohl. Klingt kompliziert, will aber eigentlich heißen, dass es nicht nur nach der landwirtschaftlichen Produktion geht, sondern dass es auch danach geht, die Subventionen ob man seine Biodiversität auf dem Acker schützt, ob der Boden geschützt ist, dass es keine Auswaschung von Düngemitteln ins Grundwasser gibt und dass auch die Betriebe was zum Klimaschutz tun. Und da gibt es ein System, das aus der Landwirtschaft selber entwickelt wurde, so ein Punktesystem, wo man dann eben Punkte kriegt für Blühstreifen und Punkte für andere Anbaumethoden und Punkte für wenig Düngemittel. Und wenn man das umsetzt, dann würden die Subventionen danach ausgerichtet und dann hätte man Win-Win-Win-Situationen für die Betriebe, für die Natur und für im Prinzip die nächsten Generationen.
Ich will diese Hoffnung jetzt ja nicht kaputt machen, aber wenn ich mir jetzt überlege, es gibt ja immer diese, in der Öffentlichkeit oder auch bei uns Medien, immer diese konkurrierenden Wichtigkeiten. Und das erleben wir ja jetzt auch gerade. Also da mag jetzt das Biodiversität zum Beispiel eine ganze Zeit lang auf der Agenda gewesen sein. Naturschutz, auch Klimawandel. So, jetzt haben wir aber beispielsweise gerade ganz aktuell mit dem Krieg in der Ukraine, ist unser Energiethema wieder ein ganz wichtiges geworden. Wir müssen ja nachweisen, wachsenden Rohstoff beispielsweise fördern, um energieunabhängiger zu sein oder autarker zu sein. Energiepflanzen auf dem Feld werden aber zum Beispiel wieder sehr stark gedüngt. Beißt sich da nicht ständig die Katze in den Schwanz?
Das ist in der Tat ein richtiges Problem. Also gerade das Land ist ein limitierender Faktor und wir können da entweder Lebensmittel anbauen oder Biodiversitäts- und Klimaschutz betreiben. Oder ich polarisiere jetzt ein bisschen, Energiepflanzen anbauen. Und der Energiepflanzenanbau, der schränkt die Nahrungsmittelversorgung ein und ist nicht gut für die Biodiversität. Das ist eine ganz miserable Lösung. Das ist aber eigentlich auch bekannt und auch wirklich stark verortet, dass das nicht passieren sollte. Die Lösung liegt ganz klar im Ausbau von regenerativen Energien, also zum Beispiel von Solarpanels oder von Windkraft. Ich würde mich wundern, wenn jetzt wirklich der Energiepflanzenanbau wieder stark zunimmt, sondern wir brauchen dann eben Mischnutzungen auf dem Acker, wo wir Solarpanels haben und drunter eine Wiese haben mit einer hohen Biodiversität, die dann eben durch Schafe beweidet wird. Sieht man übrigens auch, wenn man im Land unterwegs ist. Und selbst ein FDP-Minister hat bei den regenerativen Energien von Freiheitsenergien gesprochen. Mhm. Da geht es auch um ganz andere Mengen an Energieproduktion, als jetzt durch Energiepflanzenanbau geliefert werden kann. Ich glaube, da brauchen wir an dem Punkt technische Lösungen.
Ja, wenn Sie durch die, gerade so als auch Vogelliebhaberin, durch die Landschaft gehen und ganz viele Windräder sehen, Sie werden da nicht unruhig?
Überhaupt nicht, weil ganz klar ist, dass Klimaschutz auch Artenschutz ist. Es ist klar, dass es ab und zu Todesfällen kommt und gerade beim Roten Milan, über den wir ja schon gesprochen haben, ist das natürlich besonders dramatisch, weil wir für den in Deutschland so hohe Verantwortung haben. Aber wenn man diese Windräder an Stellen steht, die jetzt gerade keine Hotspots der Artenvielfalt in Deutschland sind, wenn man dann auch noch alle technischen Lösungen nutzt, die es gibt und dann gleichzeitig für die besonders betroffenen Arten Artenhilfsprogramme macht, dann kriegt man beides ohne Probleme hin. Und gerade beim Roten Milan, wenn wir da den Klimawandel zulassen würden, wenn ich da meine makroökologischen Modelle anschaue, würde der Rote Milan dramatisch abnehmen. Die deuten darauf hin, dass kein vehementer Kampf gegen den Klimawandel keine Lösung ist. Und es ist eher so ein bisschen eine Frage der Ästhetik. Also ich finde, Windräder sind die Lösung und in der Zwischenzeit finde ich das einfach, wenn ich die mir anschaue, technische Meisterleistungen, die zeigen, dass es Win-Win-Situationen gibt.
In den letzten Minuten im Gespräch mit der Wissenschaftlerin Katrin Böning-Gese wollte ich nochmal darauf zurückkommen. Sie haben mehrfach gesagt, dass Sie viel international unterwegs sind, von Gastaufenthalten an diversen Universitäten im Ausland, haben wir jetzt noch gar nicht intensiv gesprochen, aber Ihr Projekt in Tansania beispielsweise angesprochen. Jetzt war das ja über lange Zeit Corona-bedingt, glaube ich, doch sehr schwierig und viele Projekte haben auf Eis gelegen. Was können Sie in diesem Jahr denn angehen?
Wir sind jetzt endlich an dem Punkt, wo wir in der Tat mit unserer Forschungsgruppe loslegen können und wo die ersten Doktorandinnen vor Ort am Kilimandscharo sind und Daten sammeln. Also es ist wirklich eine große Erleichterung und wir können jetzt endlich mit unserer ganzen Arbeit starten.
Werden Sie dieses Jahr wieder viel unterwegs sein?
Wir haben ein Kick-Off-Meeting in Tansania geplant gehabt. Das haben wir viermal verschoben und jetzt für den Oktober ins Auge gefasst. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das beim fünften Mal jetzt wirklich durchführen können.
Ja, dann drücken wir die Daumen. Wichtig wäre es auf jeden Fall. Katrin Böning-Gese, Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums. Dankeschön für die Zeit, die Sie uns heute hier gewidmet haben.
Ebenfalls vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.